Arival befahl, die Nostraner als Rebellen zu behandeln, falls sie ihm nicht Muhareb auslieferten. Den Nostranern fiel es jedoch nicht ein, der Aufforderung Folge zu leisten. Rosar berief sich seinem Bruder gegenüber auf den seinem sterbenden Vater geleisteten Eid. Arvodo begriff nicht, weshalb Muhareb sich damals am Meeresgestade zu dem weigerte, was er augenscheinlich in Nustra jetzt willig tat, nach der Herrschaft Malonas zu streben. Wurde Muhareb Herrscher, so fiel Arival und mit ihm der Feldherr. Er stachelte darum Arival gegen seinen Bruder auf und bald rüstete sich das Heer Arivals zum Kriegszuge gegen Nustra. Muhareb schauderte, als er von dem Rachezuge hörte. Wusste er doch, mit welch entsetzlichen Mitteln Arival Tod und Verderben durch das fürchterliche Sprengmittel Nima verbreiten konnte. Upal war bereit, das sorgsam gehütete Geheimnis seines Urahns, die Herstellung des Nima, Muhareb anzuvertrauen, um Gewalt mit Gewalt niederzukämpfen. Muhareb wollte aber kein Blut vergießen. Er hatte andere Ziele als die der Macht. Er gab Upal die nötigen Befehle und eines Tages war Muhareb verschwunden. Das Luftschiff Upals hatte ihn ungesehen mit seinem jungen Begleiter entführt. Der schlaue Carmono verhielt sich gänzlich teilnahmslos. Er billigte nur Arivals Anordnungen und sagte sich, dass er durch den Feldzug am ehesten die ihm so unbequemen Brüder vernichten und Arival in seine Gewalt bekommen würde. Er kannte genau die überreizten Nerven des innerlich immer noch kranken Königs und wusste, dass es nur eines günstigen Anstoßes bedürfe, möglichst in Abwesenheit Arvodos, um ihn wieder gänzlich zu beherrschen. Dieser Augenblick kam. Die Höhlen des Virdu hatten in letzter Zeit nicht mehr die Ausbeute gegeben wie sonst. Arival hatte die Besorgnisse der Beamten, die den starken Rückgang als den Staatskassen gefährlich ansahen, dem Feldherrn und Vertrauten Arvodo mitgeteilt. Dieser beruhigte den König und erzählte ihm von Upals Entdeckungen, die er selbst gesehen. Seit jener Zeit fühlte sich Arival als der Besieger des schätzehütenden Dämon Usklom, dessen Hass gegen sein Geschlecht er nicht mehr zu fürchten brauche. Er hegte trotz inneren Grauens das Verlangen, die unermesslichen Schätze zu sehen. Und Arvodo versprach ihm das. Arvodo glaubte zwar, die einsame Bucht, von der aus ein Gang in das Innere der Erde führte, auch ohne weitere Hilfe vom Meere aus zu finden, dennoch fehlte ihm Upal mit seinem Luftschiff als der sichere Führer. Er ließ ihn deshalb suchen, fand ihn jedoch nicht. Er ließ die Eltern kommen und als diese wahrheitsgemäß erklärten, von seinem Aufenthalt nichts zu wissen, ließ er die Alten ins Gefängnis werfen. Zornig gab er bekannt, dass Upal, der Orofinder, wo man ihn fände, als ein Ungehorsamer gefangen zu nehmen sei. Dieser Befehl empörte die Getreuen, zu denen auch Upal gehörte, die bisher in Arvodo ihren verbrüderten Oberen erblickt hatten. Außerdem wurde Upal als ein Begünstigter der Gottheit angesehen, da er sonst nie den Orostein gefunden haben würde. Gegen Arvodo entstand infolgedessen eine drohende Stimmung, von der wiederum Carmono bald Nutzen zu ziehen wusste. Er schürte den aufsteigenden Hass, als der Feldherr die Hauptstadt verließ, zum Zuge gegen Nustra. Nicht weit vom Königssitz, an den Ufern des Sees, befand sich der herrliche Landsitz Arivals, wohin er flüchtete, um völlig Ruhe zu genießen. Hier fühlte er sich sicher, denn bei Strafe der Arbeit in den Höhlen des Svirdu durfte sich kein Unberufener diesem lauschigen Ruhesitz nähern. Arival lustwandelte mit seiner Tochter Artaya in den einsamen Parkanlagen des Landsitzes. Kein Diener begleitete sie. Gänzlich sicher fühlte sich Arival hier, denn der weite Park war mit einer hohen Mauer umgeben. Sie waren zu einem klaren Teich gelangt, den hohes und dichtes Gebüsch umschloss. Hier pflegte Arival oder Artaya manchmal zu baden. Neben dem Weiher befand sich ein größerer Rasenplatz, umgeben von undurchdringlichen Büschen. Als beide die Wiese besichtigen wollten, stutzten sie. Mitten auf dem Platze stand die fremdartige Flugmaschine Upals. Und als sie näher traten, rauschte es in den Sträuchern. Heraus trat die hohe Gestalt Muharebs, neben ihm sein junger Begleiter. Auge in Auge standen sich die Brüder gegenüber. Arival bleich und mit fliegendem Atem. Muhareb in würdevoller Geistesgröße, das dunkle Auge wehmütig auf den Bruder gerichtet. »Ich bin gekommen, dich zu warnen, Bruder«, tönte es eindringlich von Muharebs Lippen. »Du verfolgst mich, der ich nicht dein Feind bin. Du sandtest deinen Feldherrn aus gegen deine rebellischen Untertanen, wie du meinst. Doch nicht diese sind zu strafen. Sie sind im Irrtum. Glauben sie in Nustra, ich strebe nach dem Throne. Mein Versuch galt, ihre Seelen zu retten, wie ich die deine retten möchte. Drum lass ab vom Blutvergießen, rufe Arvodo zurück.« »Arvodo zurückrufen«, höhnte der König, »fein und schlau gedacht. Unterdessen gewinnt Rusar Zeit, des Gebirges zu besetzen. Nostraner spotten meiner Macht. Ich traue dir nicht, der du in den Höhlen des Virdu wohnst und mit Usklom, dem Todfeinde des Stammes Furo, ein Bündnis schlossest, um mich zu verderben. Nichts liegt mir ferner als dein Verderben, Bruder. Vergeben und vergessen habe ich das Vergangene. Den Thron, den du jetzt einnimmst, begehre ich nicht. Fedja ruht im Reiche Uskloms. Seine Schätze umgeben sie. Versöhnt ist er mit Furos Stamm. Fedjas Geist fordert Versöhnung zwischen uns. Bei Nennung dieses Namens zuckt Arival zusammen. Seine Augen erweitern sich. Sein Atem stockt. Er sieht wie irre umher und flüstert hastig: Felia ruht im Reiche Usgloms. Ich weiß es von Arvodo. Sie fordert Versöhnung, sagst du? Von mir? Muraval, der junge Begleiter Muharebs, sah mitleidig auf den verängstigten König. Und als hätte dieser Blick magnetische Gewalt, wandte sich Arival dem Jüngling zu. Als sich die Augen beider begegnen, schrie Arival auf, taumelte zurück und stützte sich auf die ihm nahestehende Artaya.